Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Glaube und Zweifeln. Beim Nachdenken über das Thema ist mir eine Situation eingefallen, die ist schon ziemlich lange her, aber ich glaube, die war ziemlich prägend für mein Leben, für mein Glaubensleben und auch für meinen Dienst. Die hat damit zu tun, als ich berufen worden hier bin, hier nach Wiedenest, viele wissen das, dass ich mal hier hingekommen bin nach Wiedenest, weil ich als Jugendmissionar, Jugendpastor berufen worden bin, später Pastor geworden bin. Und ich hatte die Chance, die gute Situation, dass ich unmittelbar, bevor ich hier angefangen bin, noch eine Zeit im Ausland verbringen konnte. Ich war eine Zeit in Kanada, einfach auch um Englisch zu vertiefen und mich so auch auf den Dienst vorzubereiten. Das war eine richtig coole Zeit. Ich habe dort in Vancouver Island, wunderschöne Gegend, ich weiß nicht, ob schon mal jemand da war, auf dem Bauernhof, auf einer Farm mitgearbeitet und war von da aus dann ständig unterwegs, habe die Möglichkeit gehabt, auch zu reisen und mir das Land anzugucken und vor allen Dingen Leute kennenzulernen, mit Leuten zu reden. Das war ja mein Ziel, möglichst mit Leuten Kommunikation zu fördern und Englisch zu trainieren. Und weil ich wenig Geld hatte, war ich ständig per Anhalter unterwegs. Das ging super, anders als in Deutschland. Das ist ja fast nicht mehr möglich, das zu machen, aber da war das super. Und ich hatte den Eindruck, desto einsamer die Gegend war, umso sicherer konnte man sein, dass man mitgenommen wird von Leuten. Und manchmal war es echt so, dass man gemerkt hat, dass die sich gefreut haben, wenn mal jemand an der Straße stand und sie jemand hatten, mit dem sie dann auch quatschen konnten. Und sie haben gerne einen eingeladen, wir waren ganz schnell im Gespräch. Und erstaunlicherweise auch ganz schnell im Gespräch über Glaubensfragen. Meistens ging das schon nach zwei Sätzen. Der erste Satz hieß dann, where you come from? Und ich habe ein bisschen erzählt vom Hintergrund, dass ich aus Deutschland komme. Und dann wollten sie mehr wissen und haben dann gefragt, what are you doing? Was machst du? Womit beschäftigst du dich? Und dann habe ich in der Regel erzählt, dass ich gerade davor stehe, eine Berufung anzunehmen als Jugendpastor und dass ich echt froh bin, dass ich so auf diese Art und Weise, nachdem ich einen weltlichen, säkularen Beruf gelernt habe, Theologie studieren konnte und mein Hobby, was ich eigentlich aus Leidenschaft, aus Begeisterung gemacht habe, zum Beruf machen kann. Und das war für mich schon auch eine total schöne Sache. Ganz schnell waren wir im Gespräch über Glaubensdinge. Meistens habe ich erzählt, wie ich dazugekommen bin, warum ich so auf einem frommen Trip bin, warum ich bewusst überzeugter Christ bin und so weiter. Und es waren super Gespräche. Bis auf wenige Ausnahmen. Manchmal waren die Leute zu betrunken, wo ich gestaunt habe, wie viele auch am Steuer getrunken haben dort. Und manchmal war ich froh, dass ich wieder heil nach Hause gekommen bin. Meistens schöne Situationen, super Erfahrungen, bis auf eine. Und die hat sich bei mir ganz tief eingeprägt. Wieder einmal unterwegs, mit dem Daumen, ein Auto hält an, irgend so ein alter Wagen, den ich nicht mehr weiß, was das für einer war. Eine nette junge Frau macht mir die Türe auf, lädt mich ein, einzusteigen und wir sind ganz schnell im Gespräch. Und das Gespräch lief wie so oft. Sie fragt mich, where you come from? What are you doing? Und ich habe erzählt aus meinem Leben und habe erzählt, was ich vorhab. Und wir waren schnell im Gespräch über den Glauben. Und ich habe über den Glauben an Jesus erzählt, warum mich das erfüllt, warum mich das begeistert und dass ich froh bin, demnächst auch das vollzeitlich zu machen und wirklich so auch im Dienst für Gott zu stehen. Und sie hat sich das alles angehört und dann sagt sie auf einmal, ja, ja, das habe ich auch alles mal geglaubt. Ich glaube, ich war genauso drauf wie du. Und ich war genauso überzeugt wie du. Ich habe das alles mal geglaubt. Und weil ich weil mich das so fasziniert hat, habe ich dann Religionswissenschaften studiert und im Studium festgestellt, das ist alles gar nicht so. Und dann hat sie mir angefangen, auf dem Hintergrund von dem, was sie studiert hat, womit sie sich beschäftigt hat, mir zu erzählen, was sie in anderen Religionen entdeckt hat und dass das Christentum für sie nicht die einzige Religion sein kann und dass es so viele spannende Sachen in anderen Religionen gibt und was sie am Buddhismus fasziniert, was sie an den traditionellen Religionen der Indianer fasziniert oder auch an anderen fernöstlichen Religionen. Und ich musste zugeben, so wie die sich damit beschäftigt hat, habe ich das in meinem Leben nie getan. Und ich habe auf einmal gemerkt, die spricht von Dingen, von denen hast du keine Ahnung. Du hättest dich vielleicht ein bisschen mehr damit beschäftigen sollen. Dazu kam, dass das Ganze auch auf einem sprachlichen Niveau war, wo ich mit meinem wenigen Englisch nicht wirklich mithalten konnte und dass ich auch nicht echt erwidern konnte. Und deswegen habe ich gemerkt, irgendwie hat sich das so auf mich gelegt, dass mich auf einmal Zweifel überfallen haben und ich nicht mehr wusste, wie ich damit eigentlich klarkomme. Jedenfalls, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und war völlig platt. Ich war völlig durcheinander. Und diese Zweifel, die sind nicht mal eben schnell weggegangen, sondern die waren permanent da, die haben mich begleitet. Und so fragen dann, was ist, wenn du in deiner naiven Leichtgläubigkeit einfach eine Sache aufgesessen bist, die du gar nicht weißt, die du gar nicht kennst. Und du willst dich dann hinstellen vor Leute, vor Jugendlichen, Jugendliche prägen und sagen, glaub an Jesus. Was ist, wenn das stimmt, dass Jesus gar nicht der einzige Weg, die einzige Wahrheit ist, die es gibt? Wenn auch andere Religionen Wege sind, die zur Wahrheit führen und zu Gott führen und so weiter. Was wäre gewesen, wenn du nicht so christlich assoziiert aufgewachsen wärst, sondern wenn du irgendwo in einer anderen Kultur gelebt hättest, zum Beispiel in einer muslimischen Familie, wärst du heute genauso überzeugter Moslem, wie du jetzt überzeugter Christ bist? Hat das nicht etwas ganz stark nur einfach mit deiner Sozialisation zu tun und nicht mit einer wirklich fundierten Überzeugung? Diese Fragen haben mich begleitet den Rest der Zeit in Kanada, bis ich wieder zurück war nach Deutschland und ich kam hier nach Wiedenest voller Fragen und voller Zweifel und wusste echt nicht, ist das echt richtig, was du jetzt machst, dass du jetzt als im pastoralen Dienst anfängst. Die Frage ist, was hättest du gemacht? Welchen Tipp hättest du mir gegeben? Soll ich anfangen? Oder soll ich alles hinschmeißen? Lieber wieder was anderes machen? Ich hätte auch meinen säkularen Beruf weitermachen können. Ich war echt am Rotieren. Und das ziemlich Erste, was ich dann gemacht habe, ist, dass ich dann hier, als ich wieder am Ort war, in Wiedenest, einen Gottesdienst besucht habe. So wie heute Morgen. Ein ganz normaler Gottesdienst. Ich weiß noch nicht mal mehr, wer gepredigt hat. Ich weiß nur, dass es ein Gastreferent war, jemand, der auch Englisch sprach. Das fand ich schon interessant. Und ich weiß noch den Bibeltext, über den er gesprochen hat. Es ging da in seiner Predigt um Lukas Kapitel 24. Und da steht diese Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Ob ihr diese Geschichte kennt von den Emmaus-Jüngern oder ob ich kurz ein bisschen Einführung geben sollte, wer das ist. Das war genau die Zeit, als Jesus gestorben war. 3 Tage nach Jesu Tod. Und 3 Tage, als Jesus schon auferstanden war und sie wussten es nicht, gingen diese Männer, diese Jünger von Jesus, die aus Emmaus kamen, wieder zurück nach Hause und haben sich unterwegs unterhalten über das, was da gerade passiert ist, was sie da miterlebt haben und dass sie damit überhaupt nicht gerechnet haben, dass Jesus stirbt, dass er hingerichtet wird. Sie hatten gedacht, er würde Israel erlösen, er würde die Feinde besiegen und jetzt wurde er besiegt. Er ist am Kreuz gestorben, er ist tot. und darüber haben sich unterhalten. Und auf dem Weg gesellt sich Jesus zu ihnen. Ich kann mir das richtig vorstellen. Ich war genau vor einem Jahr in Israel und war dort an dem Weg zwischen Jerusalem nach Emmaus, und wo man die Wanderer sehen konnte, wie sie dahergingen, die miteinander reden und wie sich dann jemand dazu gesellt und mit ins Gespräch kommt. Jedenfalls, Jesus war auf einmal mit denen im Gespräch und er fragt sie. Er fragt sie, worüber sie reden. Und sie erzählen alles das, worüber sie sich gerade unterhalten haben, und fragen, bist du der Einzige in Israel, der nicht weiß, was da gerade passiert ist? Das mit Jesus, dass Jesus gekreuzigt worden ist und dass wir eigentlich gedacht haben, er würde Israel erlösen. Wir waren überzeugt, er ist ein Prophet, jemand, der von Gott gesandt ist, aber jetzt ist er gekreuzigt, schon 3 Tage tot. Nichts ist passiert und sie gehen wieder ganz resigniert zurück. Und dann finde ich total stark, wie er das auch erklärt hat, wie Jesus darauf einging. Wie er auf ihre Fragen einging. Wie er auf ihre Zweifel einging. Für mich sowieso auch spannend, dass in der ersten Predigt, die ich höre in der Situation, es um das Thema Zweifel geht. Dass dieser Referent über Zweifel spricht, eigentlich genau über meine Situation, obwohl ich nicht in der Situation von den Emmaus-Jüngern war. Jedenfalls, er kommt mit ihnen ins Gespräch darüber und fragt sie, meine Güte, versteht ihr so wenig? Habt ihr nicht verstanden, was da passiert? Fällt es euch so schwer zu glauben? Und das war genau, was ich hatte. Fällt es euch schwer zu glauben? Ja, fällt mir schwer zu glauben. Fällt euch das schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und dann sagt Jesus, musste nicht der Christus das alles leiden? Musste denn nicht das alles geschehen? Und er erklärt ihnen anhand von den prophetischen Stellen aus dem Alten Testament, dass das genauso kommen muss und wie es jetzt weitergeht. Sie haben es immer noch nicht kapiert. Sie gehen mit Jesus weiter, bis sie nach Hause kommen. Und weil es dann schon dunkel wird, haben sie ihn eingeladen zum Essen, zum Abendessen. Und dort an dem Tisch, wo sie sich dann miteinander an den Tisch gesetzt haben, übernimmt Jesus auf einmal die Gastgeberrolle. Er nimmt das Brot, er spricht das Dankgebet, verteilt das Brot an sie, und in dem Augenblick, wo Jesus das tut, wurden ihre Augen geöffnet und erkannten, das ist Jesus. Spannend, dass sie das vorher nicht gesehen haben. Dass Jesus wohl offensichtlich nach seiner Auferstehung nicht genau gleich ausgesehen hat wie vorher. Aber in dem Augenblick wurden ihre Augen geöffnet und sie erkennen Jesus. Und dann weiß ich noch, wie dieser Prediger in einem Sonntaggottesdienst das so erklärt hat, dass er sagte, okay, Jesus hat es ihnen erklärt. Jesus hat ihnen intellektuell nachvollziehbar erklärt, bewiesen aus dem Alten Testament, dass das alles so geschehen musste. Aber erst in dem Augenblick, als Jesus das Brot bricht, erst in dem Augenblick, wo Jesus ihnen das gibt, werden ihre Augen geöffnet. Und wo er dann das so ausgeführt hat, dass er sagt, es gehören 2 Sachen dazu. Dass Zweifel überwunden werden. Die eine Sache ist die, dass man sich im Kopf klar macht, wie die Zusammenhänge sind. Manches lässt sich nachvollziehen, manches lässt sich verstehen. Aber das Eigentliche passiert in dem Moment, wo man Gott erlebt, wo man sieht, dass er gibt, dass er sich um einen kümmert, dass er genau da ist in dem Moment, in dem Augenblick, wo man ihn braucht. Das habe ich mir gemerkt. Ich fand das spannend, dass die Predigt genau über dieses Thema war. Aber es war jetzt für mich noch keine Lösung. Sie hat mich eher neugierig gemacht. Sie hat mich neugierig gemacht, auch jetzt abzuwarten, was passiert, und zu fragen, ist das etwas, was Gott auch bei mir tun könnte? Dass er mir so begegnet in einer Weise? Und genau das habe ich erlebt, dass ich den Eindruck hatte, boah, das ist jetzt auch nicht so das übliche Programm. Das ist jetzt auch nicht so ganz normal. Wo ich hierher kam, hatte ich nichts. Ich hatte keine Wohnung, ich hatte auch kein Geld mehr. Das war alles ausgegeben. Ich hatte kein Fahrzeug und ich brauchte eigentlich, wenn ich dann unterwegs sein sollte, ein Fahrzeug. Und habe dann auch gebetet, dass ich das brauche. Und das fand ich total spannend, dass ich in einer tollen Weise, in einer wunderbaren Weise, genau das gekriegt habe, was ich brauche. Und sogar bei dem Fahrzeug noch genau mein Traumauto, wo ich gedacht habe, das ist jetzt noch mal ein Sahnehäubchen drauf. Jedenfalls, ich hatte den Eindruck, dass in dieser Situation Gott mir wirklich gibt, was ich jetzt brauche. Wie den Emmaus-Jüngern damals, dass er ihnen gegeben hat, was sie gebraucht haben. Und diese Erfahrung hat mich dann auch auf den Weg gebracht und sagen, vielleicht kommt das Zweite auch noch, dass du intellektuell nachvollziehen kannst, was es damit auf sich hat, dass deine Zweifel, deine Fragen auch intellektuell ausgeräumt werden. Ich weiß nicht, ob das so nachvollziehbar ist. Jedenfalls, das hat mich auf den Weg gebracht, einfach auch so bewusst hinzuhören, zu fragen, Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten. Und ich habe mich aufgrund von dem Hintergrund, auch von dieser Infragestellung, von dieser kritischen Anfrage, die ich nicht beantworten konnte, sehr bewusst auch dann mit Religion auseinandergesetzt, was dazu auch geführt hat, dass ich später eine Ausstellung über die Weltreligion aufgebaut habe, dass ich mich sehr bewusst mit diesem ganzen Fragenkomplex beschäftigt habe. Aber vielleicht nochmal zurück. Diese zwei Seiten. Es sind zwei Seiten, die man hier erkennen kann, die dieser Prediger da erklärt hat aus dem Text in Lukas Kapitel 24. Das eine ist so mehr die subjektive Seite, die persönliche Seite, und das andere ist mehr eine objektive Seite. Und ich glaube, beide Seiten, die gehören irgendwo zusammen. Das sind Dinge, die sich sehr gut auch miteinander ergänzen. Ich war so geprägt, dass man subjektive Sachen auch dann sofort in Frage stellt. Das ist ja alles subjektiv, ganz persönlich gefärbt. Das ist deine Einstellung. Für dich mag das ja gut sein. Für dich ist das okay, aber für mich ist das nichts. Wenn du das glauben kannst, ist ja alles schön. Aber eigentlich ist es ja alles subjektiv. Aber ich würde gerne nochmal dagegen fragen, was heißt hier nur subjektiv? Ich finde das total stark und überzeugend, dass man Gott persönlich erkennen kann, erfahren kann, dass er tatsächlich Gebete hört. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du an dieser Stelle gemacht hast, dass du gebetet hast und es sind tatsächlich Dinge in Erfüllung gegangen, wo du gemerkt hast, ja, irgendwas ist da dran. Gott zeigt sich sehr, sehr subjektiv, indem er persönliche Gebete erhört, bis dahin das Wunder geschehen. Dass Dinge geschehen, die jetzt nicht mehr ganz im normalen Bereich sind. Dass Gott Wunder wirkt, dass Krankheit geheilt wird, wie wir es auch in der Familie erlebt haben, wo wir gemerkt haben, ja, Gott ist da, er hilft wunderbar. Aber auch, dass er Last abnimmt, dass er Schuld vergibt. Und das war eigentlich ursprünglich das Anliegen, warum ich so mich dem Glauben zugewandt habe, weil ich wusste, ich bin schuldig geworden, ich brauche Vergebung. Das war mein Zugang auch zum Glauben, der dann nochmal in Frage gestellt worden ist. Und dass es tatsächlich so ist, dass man sich täglich versichern kann, Gott ist da. Wir haben das gerade gesungen in dem Lied eingangs. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten. Er ist da. Und das nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern dass Gott gegenwärtig ist und wir mit ihm rechnen dürfen. Jeden Tag im Alltag, dass wir gerade in schweren Zeiten seinen Beistand besonders erleben können. Und vielleicht ist das eine Erfahrung, die manch einer heute macht in dieser Zeit, die ja auch eine außergewöhnlich schwere Situation ist. Und ganz ehrlich, was wäre der Glaube an Gott, wenn es nur um Fakten ginge, wenn es nur um richtig oder falsch ginge, wenn es nur darum ginge, mit Überzeugung zu sagen, ich bin überzeugt, dass Gott lebt. Ich bin überzeugt, dass Gott existiert. Ich bin überzeugt, dass Jesus auferstanden ist und dass er der Sohn Gottes ist. Wenn es nur um den Kopf ginge, nur um die Sachen ginge, die man weiß und von dem man überzeugt sein könnte. Wenn ich beweisen könnte, dass das Christentum die einzige richtige Religion ist. Aber Glaube ist mehr, als etwas beweisen zu können. Glaube ist ja eine Beziehung. Und lass uns mal übertragen auf eine andere Situation. Ich bin verheiratet. Wir haben 4 Kinder. Wenn das jetzt alles wäre, dass ich sagen könnte, ich weiß, dass es meine Frau gibt. Das wäre wirklich arm. Ich weiß, dass meine Frau die Richtige ist. Wenn das in meinem Kopf aufhören würde, sondern hier geht es um eine Beziehung zu einer Person. Und genauso ist es auch in der Beziehung zu Gott. Es geht nicht nur um Richtigkeiten. Es geht nicht nur um Fakten, sondern es geht um eine Beziehung, die man täglich erleben kann. Und ich glaube, das meint Jesus auch, wenn er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dieser Begriff Wahrheit ist, gerade auch in der Bibel, ein Beziehungsbegriff. Was so viel bedeutet wie, du kannst mir vertrauen. Du kannst dich mir anvertrauen. Aber das andere stimmt dann, ist dann auch, dass es hier um Richtigkeiten geht. Dass es um richtig und falsch geht. Und wenn Jesus das sagt, ich bin die Wahrheit, dass er dann auch sagt, das, was ich sage, ist wahr. Das stimmt. Das stimmt mit der Wirklichkeit überein. Davon kannst du dich überzeugen. Auch wenn es schwierig ist, dass wir eben nicht alles nachprüfen können, was Gott sagt, was in der Bibel steht, dass wir nicht alle Fakten nachprüfen können. Deswegen auf der einen Seite diese subjektive Seite, die ganz persönliche Seite, die hilft auch zu verstehen, wer Gott ist und dass das stimmt, was ich glaube. Auf der anderen Seite die objektive Seite, wo es eben auch um Fakten geht, neben der objektiven Seite, wo ich mir ein Bild machen kann, ob das, was ich glaube, wirklich stimmt. Und da finde ich schon total spannend und schön auch zu sehen, dass Jesus nicht diese faktische Seite, die objektive Seite ausschließt, auch in dem Gespräch mit den Emmaus-Jüngern, wo er dann zu ihnen sagt, versteht ihr so wenig? Versteht ihr das nicht? Geht das nicht in euren Kopf rein? Warum fällt es euch so schwer, das alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und dann unternimmt Jesus eine Sache, dass er wahrscheinlich etliche Zeit, der Weg von Jerusalem nach Emmaus, der dauert etwa 3 Stunden. Ich weiß nicht, wie viel von dieser Zeit er in Anspruch genommen hat, um einfach Fakten auf den Tisch zu legen. Um eine Sache nach der anderen begründet zu sagen, warum das so ist. Dass man eigentlich in den Propheten das schon alles nachlesen kann. Und er geht nochmal mit ihnen durch das Alte Testament, erklärt ihnen die Bibelstellen, was die Propheten gesagt haben, dass das genauso kommen muss und dass Jesus, nachdem er gestorben ist, auferstehen muss und zu Gott fährt, wieder auffährt. Hat vielleicht ein paar Stunden gedauert, aber jedenfalls haben sie sich mit einigen Fakten beschäftigen müssen. Und ich glaube, die Sache auch, was Jesus hier macht, Prophetie und Erfüllung, ist ein schwer zu widerlegender Beweis. Weil man sieht, wie viele Stellen in der Bibel prophetischen Charakter tragen, Zukunftsaussagen sind und die hinter in Erfüllung gegangen sind. Und wo man sieht, keine einzige ist anders in Erfüllung gegangen. Das ist schon total stark. Aber Jesus sagt ihnen, mach doch bitte mal den Faktencheck. Warum nicht auch einfach mal den Faktencheck machen? Bitte guckt mal hin. Macht einen Faktencheck, auch einen Blick auf die Dinge, ob das stimmt mit Religion, mit Jesus. Und ich möchte Mut machen dazu, echt einen Faktencheck zu machen. Wie ist das mit den anderen Religionen? Mal bewusst hinzugucken. Und das war das eben, was mich dann auch stärker begleitet hat, motiviert hat, wirklich auch die Fakten zu untersuchen. Wie ist das mit den anderen Religionen? Stimmen die Sachen, die die Leute über andere Religionen sagen? Zum Beispiel, wenn Leute sagen, meine Güte, es ist nicht so wichtig, was du glaubst. Alle Religionen führen zu Gott. So ähnlich wie alle Wege führen nach Rom. Alle Religionen wollen zu Gott führen. Prüf mal einfach diese Aussage. Einfach mal einen Faktencheck, ob das stimmt. Führen alle Religionen zu Gott? Und daher finde ich es total spannend, dass es die meisten Religionen überhaupt nicht den Anspruch haben, zu Gott zu führen. Das ist gar nicht, um was es geht. Zum Beispiel im Buddhismus geht es absolut nicht darum, zu Gott zu führen. Buddhismus ist eigentlich, kann man sagen, eine Religion ohne Gott. Die Gottesfrage spielt im Buddhismus gar keine Rolle. Es geht nur um eine einzige Frage: Wie kann man mit dem Leid zurechtkommen, das uns in der Welt überall begegnet? Das war die Frage von Siddhartha Gautama, von Buddha, der dann später Buddha-Erleuchteter genannt wurde. Oder auch der Hinduismus sagt an keiner Stelle, dass er ein Weg zu Gott sein will. Er spricht von vielen Göttern. Es geht eher um den Weg ins Nirvana, das alles als Illusion zu erkennen, was wir heute erleben. Und wenn schon ein Weg zu Gott, zu welchem der 330 Millionen Götter, die man im Buddhismus kennt, sollte er führen? Eine ganz andere Vorstellung von Gott. Oder im Daoismus, Konfuzianismus und anderen Religionen, wo man merkt, auch hier geht es um die Frage, wie können wir leben? Und nicht die Frage, wie kommen wir zu Gott. Auch im Islam geht es nicht um die Frage, wie wir zu Gott kommen. Es geht eher darum, Gott angemessen zu begegnen. Wo ein Monotheismus, ein strenger Monotheismus herrscht. Und wo es darum geht, ihm in rechter Weise zu begegnen, sich unterzuordnen, sich ihm zu unterwerfen. Das meint eigentlich Islam. Streng genommen ist das Christentum die einzige Religion, die überhaupt das Ziel hat, zu Gott zu führen. Und sie sieht die Beziehung zu Gott als das Entscheidende, dass wir Menschen geschaffen sind, um in der Beziehung zu Gott zu leben. Und dass darin die Lösung unserer Probleme besteht, dass wir wieder in Beziehung zu Gott kommen. Vergebung von Schuld und wieder zu Gott kommen. Jedenfalls ist es schon spannend, sich damit zu beschäftigen und zu sehen, ja, das ist gar nicht unbedingt so, dass alle Wege zu Gott führen, alle Religionen zu Gott führen wollen. Es gibt aber auch das Argument, das man oft hört, es ist doch egal, was du glaubst, die Religionen wollen ja doch eigentlich alles dasselbe. Es geht ja immer nur um das Gleiche. Und es hat einen Menschen gegeben, der hat ein Projekt Weltethos gestartet, wo er gesagt hat, in allen Religionen findet man ethische Anweisungen. Es geht immer um Nächstenliebe, es geht immer Gutes zu tun, wo ich sagen würde, ja, das stimmt. In vielen Religionen findet man solche Aussagen und es gibt überhaupt viele gute und schöne Aussagen, auch in den verschiedenen Religionen, die ganz wunderbar sind, die sehr, sehr schön sind. Aber deswegen zu sagen, dass alle Religionen dasselbe wollen, das wäre jetzt nicht richtig gesehen, sondern wo man merkt, die Aussagen sind sehr, sehr unterschiedlich über Gott, über das Leben nach dem Tod. Da gehen die Aussagen diametral auseinander. Und an dieser Stelle sind wir natürlich auch an einer Stelle, wo wir Entscheidungen treffen müssen und sagen, was stimmt? Wenn diese Aussage richtig ist, dann kann nicht gleichzeitig die andere Aussage auch richtig sein. An dieser Stelle geht es darum, auch eine Entscheidung zu treffen und sagen, was möchte ich glauben? Es ist nicht das Gleiche, wenn uns im Buddhismus, im Hinduismus gesagt wird, erzählt wird von diesem Rad der Wiedergeburten, dass man immer wieder in einer neuen Existenzweise lebt. Ist nicht das Gleiche wie dasselbe, wenn in der Bibel steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das ist eine völlig andere Sache, wo ich mich entscheiden muss, was will ich glauben? Und was ich total spannend finde, kann ich es überhaupt entscheiden? Kann ich überhaupt wissen, was richtig ist? Wer kann eigentlich wissen, was richtig oder was falsch ist? Jedenfalls Fakt ist, nicht deshalb, weil ich das sage, ist es richtig. Fakt ist aber auch, weil du das sagst, ist es auch noch nicht richtig. Fakt ist auch, dass die Frau in dem Auto, die mir das erzählt hat, weil die das sagt, ist auch nicht richtig. Oder ihre Professoren, die sie eben in Religionswissenschaften gehört hat, die sie an dieser Stelle vom Gegenteil überzeugt haben. Wer kann eigentlich wissen, was stimmt, was richtig und was falsch ist? Und die Antwort ist sehr, sehr einfach. Kein Mensch ist von sich aus in der Lage zu sagen, welche Religion stimmt und was es mit Gott auf sich hat und ob das Christentum die einzige Religion ist. Und der Grund ist ganz einfach der, dass wir Menschen an dieser Stelle alle ziemlich begrenzte Wesen sind, dass wir einfach nicht den Horizont haben, das zu erkennen und zu sehen. Und ich habe den Eindruck, das hat eigentlich jemand sehr schön auf den Punkt gebracht mit dem Elefantengleichnis. Ist das bekannt? Das geht zurück, spricht man jedenfalls Siddhartha Gautama Buddha zu, dass er seinen Schülern erklären wollte, warum Menschen so unterschiedliche Aussagen machen über Religion, über die Dinge in der Ewigkeit. Und um das deutlich zu machen, hat er einen Elefanten auf den Marktplatz führen lassen. Und alle wussten, ein Elefant ist ein religiöses Wesen, ein heiliges Tier. Und dann mit diesem Tier wollte er etwas demonstrieren. Und dann hat er zu diesem Elefanten blinde Bettler geholt, dass sie den Elefanten betasten und beschreiben. Und jeder von den Bettlern hat einen anderen Aspekt gesehen. Der andere hat den Rüssel gefasst und hat gesagt, ein Elefant ist irgendwie so ein komisch bewegliches Rohr. Der andere hat das Ohr erwischt und sagt, ein Elefant ist so wie ein Palmwedel. Der andere das Bein und sagt, das ist eine Säule. Und der andere den Bauch und sagt, eine komische behaarte Wand. Und dann hat er gefragt, okay, wer von denen hat recht? Was ist jetzt ein Elefant? Was stimmt? Warum sagen die alle etwas anderes? Und hat so lange gewartet, bis seine Schüler da drauf kamen, bis sie die richtige Antwort gegeben haben und gesagt haben, ja, die sind alle blind. Die können es ja gar nicht wissen. Und in dieser Situation sind wir. Wir sind blinde Bettler, hat Luther mal gesagt. Das ist wahr. Wir sind nicht in der Lage, das zu erkennen, was richtig ist. Es sei denn, es geschieht etwas, dass Gott selbst sich offenbart. Offenbarung ist eigentlich das Stichwort, was beschreibt, dass es eben nicht von uns aus möglich ist, etwas zu erkennen, sondern dass es uns gezeigt wird. Und dieses Konzept macht in dem Elefantengleichnis Sinn, weil niemand könnte dieses Elefantengleichnis verstehen, wenn es nicht Leute gäbe, die offene Augen haben und die das von außen sehen können. Und wenn du das sehen kannst, könntest du sagen, lieber Bettler, geh mal ein bisschen weiter mit deiner Hand. Und du wirst noch mehr erfahren. Und du kannst den leiten und ihn immer mehr zeigen davon, dass er, obwohl er begrenzt ist in seinen Sinnen, mit der Zeit richtig ein umfängliches Bild hat von dem, was ist ein Elefant. Niemand kann von sich aus etwas sagen, eine Aussage machen, was richtig oder falsch ist, über Gott, über Religionen. Niemand kann das von sich aus sagen und nicht, weil ich es sage, stimmt es. Es sei denn, Gott selbst zeigt sich uns. Und das ist genau die Botschaft, die Jesus hatte. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er sagt dann von sich selber, dazu bin ich geboren und dazu bin ich auf die Welt gekommen, um Zeugnis zu geben von der Wahrheit, um das darzustellen, diese Zusammenhänge darzustellen. Er ist derjenige, der aus dem Himmel von Gott auf diese Welt gekommen ist, um uns zu offenbaren, um was es wirklich geht, diese Zusammenhänge zu zeigen. Und das hat nicht nur 3 Stunden gedauert, wie auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, sondern dafür war Jesus 3 Jahre auf dieser Welt. Und in diesen 30 Jahre auf der Welt oder 33 sogar und davon 3 Jahre, wo er sich Zeit genommen hat, intensiv diese Zusammenhänge zu erklären und einsichtig zu machen, wo er über Gott gesprochen hat, wo er über das Reich Gottes gesprochen hat und über diese Zusammenhänge. Einfach, weil er aus einer anderen Perspektive kommt. Er ist derjenige, der uns zeigen kann, was wahr ist. Er kann uns die Augen öffnen für die Wahrheit. Er kann uns helfen, die Fakten zu erkennen. Und nicht nur das, nicht nur die Fakten, sondern eben auch ganz subjektiv, ganz persönlich, dass er sich zu erkennen gibt und sagt, ich bin da, ich bin bei euch, alle Tage, bis in der Weltende. Und du kannst mich erfahren, du kannst mit mir reden, du kannst mich erleben. Jedenfalls, für mich war das damals ein Schlüssel. Diese Predigt damals, ich habe nicht gedacht, dass sie so viel mit mir macht. Ich habe ziemlich viel vergessen. Ich habe den Namen vergessen von dem Prediger. Ich dachte nicht, dass die so in mein Herz fällt. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war ich froh, dass ich da in Gottesdienst gegangen bin. Und dass damit mein Zweifel nicht einfach abgehauen bin und was anderes gemacht habe, sondern dass ich den Weg weitergegangen bin, um zu fragen, was stimmt denn? Was ist richtig? Wenn du selbst Zweifel hast, wenn du den Eindruck hast, mir geht es genauso, dass ich eigentlich hin und her gerissen bin, könntest du eigentlich es genauso machen. Du könntest sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du mir einen Hinweis gibst. Ich bitte dich, dass du irgendwie persönlich zu mir redest, dass ich merke, dass du da bist. Zeig dich mir. Und das Zweite, was du machen könntest, ist, dass du die Fakten checkst und dass du sagst, ich möchte der Sache ein bisschen tiefer nachgehen. Dafür sind wir übrigens hier auch eine Gemeinde, dass wir miteinander die Fakten checken, dass wir miteinander austauschen und fragen, was stimmt, dass wir miteinander Bibel lesen, uns beschäftigen mit den weltanschaulichen Sachen, mit Religion, dass wir miteinander die Fakten checken, das können wir gerne miteinander machen. Das andere müsstest du ganz persönlich machen. So wie ich damals, nach dem Gottesdienst, wo ich dann gesagt habe, Herr Jesus, du könntest das bei mir auch tun. Du könntest mir auch in der Weise auch zeigen, dass du da bist, dass ich dich ganz subjektiv erkennen kann. Ich lade dich ein, das zu tun. Weiter dran zu sein an den Fakten und vor allen Dingen auch so ganz persönlich zu Gott zu kommen. Und ich möchte gerne, dass wir es so machen, dass wir jetzt mit Gebet abschließen. Und ich lade dich ein, mitzubeten. Mach dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet. Vielleicht in Gedanken, vielleicht auch mit deinen eigenen Worten, dass du sagst, Herr Jesus, hilf du mir. Ich bin unsicher. Ich möchte dich bitten, dass du mich erkennst. Hilf mir, durchzublicken bei den Fakten und vor allen Dingen zeig du dich mir ganz persönlich. Lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du verzweifelten und zweifelnden Menschen nicht im Stich lässt. Das war damals so bei den Emmaus-Jüngern. Das habe ich selbst so erlebt und danke, dass das heute auch gilt. Danke, Herr Jesus, dass du dich nicht unbezeugt gelassen hast, dass wir dich erfahren können, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist und uns auch hilfst, die Fakten zu verstehen. Und möchte ich bitten, dass du uns hilfst, durchzublicken. Danke, dass du uns die Wirklichkeit zeigst, die Wahrheit sagst und uns helfen willst, dementsprechend zu leben. Danke, dass du uns auch heute einlädst, an dich zu glauben, als den, der in die Welt gekommen ist, als den, der sein Leben für uns gegeben hat, der gestorben ist, der auferstanden ist und mit dem wir rechnen können, jeden Tag im Alltag. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.